Zeit für Local Heroes mit Franziska Wanninger und Serdar Somuncu.
Bei den Local Heroes heute, unserem Podcast, in dem wir über Menschen sprechen, die wichtige Dinge tun, aber nicht immer im Rampenlicht stehen, haben wir zwei ganz besonders spannende Gespräche. Und mit mir zusammen hat diese Gespräche geführt meine Kollegin Franziska Wanninger, die ich erstmal herzlich begrüße.
Hallo.
Franziska, wir waren ja in Bayern, du und ich in Berlin-Brandenburg unterwegs. Und wir haben Menschen kennengelernt, die abseits des großen Rampenlichts eine Arbeit leisten, von der viele nichts mitbekommen. Wir hatten gerade in der letzten Folge ja über Menschen gesprochen, die sich auch in Gefahr begeben, um diese Arbeit zu machen. Heute werden wir vielleicht ein bisschen in Anlehnung an unser eigenes Alter hinab in die jüngeren Klassen steigen und mit Politikern sprechen, die allesamt sehr jung sind. Wir beide sind nicht gleich alt. Ich will dich jetzt gar nicht fragen. Das ist trotz Gleichberechtigung noch nicht gang und gäbe, dass man Frauen fragt, wie alt sie sind. Aber
ich kann es auch sagen. Ich habe da überhaupt kein Problem, Serdar. Ich bin 39 und fühle mich trotzdem manchmal noch nicht erwachsen.
Ja, das ist ein schönes Alter. Das hätte ich auch gern. Aber ich bin da schon ein bisschen weiter mit 53. Ah. Gut, anderes Thema, andere Sendung. Das machen wir dann mal, wenn wir im Rentenalter sind. Wir beide haben ja schon erklärt, warum wir diese Sache machen. Es geht darum, ein bisschen zu erforschen, was ist Engagement, auch jenseits von politischem Engagement. Meine Erkenntnis war, dass viele Dinge, die passieren, ja, an uns vorbeigehen. Und trotzdem sind die Menschen, die wir dort treffen, so unglaublich überzeugt von dem, was sie machen und haben so einen Elan dabei. Ging dir das auch so, dass dich das ein bisschen beeindruckt oder vielleicht sogar überrascht hat?
Ja, und vor allen Dingen, dass vielleicht die Gesellschaft so, wie wir sie kennen, gar nicht funktionieren würde, wenn es diese ganzen Menschen nicht gäbe. Und trotzdem sind sie so ein bisschen im Schatten.
Und jetzt kommt auch noch dazu, die sind 21. Was hast du mit 21 gemacht?
Oh Gott, also mit 21, da hatte ich ganz andere Sorgen, glaube ich, als die. Also ich bin vor allen Dingen irgendwie in die Disco und habe mir überlegt, wie lang ich in den hohen Schuhen stehen kann oder wie viel ein Flügel kostet an der Bar. Kennst du einen Flügel, Serdar?
Nee, ich habe jetzt auch gerade überlegt, Flügel, ist das ein Getränk?
Das ist ein Getränk und zwar aus Wodka und Red Bull.
Etwas, was ich eigentlich ziemlich oft trinke.
Ja, immer noch?
Ja, was heißt oft? Also wenn ich in Bars bin, schon, ja. Ja, ich war auch mit 21, jetzt nicht ganz woanders, aber ich war dann schon überrascht, wie erwachsen Clara Schädlich von den Grünen war. Wollen wir uns mal anhören, was ich mit Clara besprochen habe?
Absolut.
Ich war nämlich im Berliner Abgeordnetenhaus und da war sie noch nicht, also als Abgeordnete, aber als frisch gewählte Abgeordnete, bereitete sie sozusagen ihren Einstieg in das Abgeordnetenleben vor. Dann wurden wir empfangen auch von Clara und sie hat uns erstmal in einen Sitzungssaal geführt. In dieser Sitzung war dann nämlich die erste Fraktionssitzung der Grünen-Fraktion und sie wurde eröffnet von der Fraktionsvorsitzenden Kapek. Und da haben wir dann mal ein bisschen zugehört und einfach mal uns einen Eindruck verschafft von so einer Fraktionssitzung. Übrigens, nur falls man sich wundert über diese Töne im Hintergrund, das liegt daran, dass die Saaltechnik noch umgebastelt wird für die, die der Fraktionssitzung online folgen wollen. Antje Kapek, die Fraktionschefin, eröffnet dann und steckt zugleich mal das Terrain ab. Mit schönen Grüßen an die CDU, denn die haben die Wahl ja ziemlich übel verloren. Und jetzt, wenige Tage nach der Wahl, sind Bündnis 90 die Grünen die zweitstärkste Fraktion im Abgeordnetenhaus.
So, liebe Freundinnen und Freunde, wir freuen uns sehr darüber, dass wir heute erstmals in diesem schönen Raum tagen dürfen, der unserer Fraktionsgröße den ausreichenden Platz bietet. Wir haben ein modernes Lüftungskonzept, weshalb ja auch die Türen die ganze Zeit knallen. Aber wie ihr seht, all diese wunderschönen Schränke in diesem Raum stehen für Luftfilter, denn das ist einer der beiden zentralen Ausschussräume im Berliner Abgeordnetenhaus. War bis vor kurzem der Fraktionssitzungssaal der CDU und geht hoffentlich nicht nur vorübergehend, sondern jetzt dauerhaft an uns über, sodass auch alle Abgeordneten der neuen Fraktion Platz finden werden.
Warst du schon mal in so einer Fraktionssitzung?
Nein, noch nie.
Es ist interessant. Also jedenfalls, ich kenne das ja nur aus dem Fernsehen. Da sitzen die dann alle so in einer Runde. Die Kanzlerin kommt rein und herzt ihre Minister. Hier war das anders. Die Abgeordneten sahen alle normal aus. Also wie man sich normal vorstellt. Auffällig viele Migranten. Das fand ich positiv. Sie bezieht sich hier auf die Corona-Maßnahmen. Überall waren so Plexiglaswände und eben diese Luftreiniger. Und unsere Gesprächspartnerin kam auch äußerst casual an, würde ich mal sagen. Hatte Turnschuhe an, Jeans, ein Pulli und Ohrringe. War aber nicht so ökig, wie man das jetzt von den Grünen erwartet hätte, sondern sah aus wie, ich würde jetzt sagen, eher von der FDP. Aber sie ist bei den Grünen und dann sind wir hoch, weil wir nicht im Fraktionssaal stören wollten bei dieser Sitzung, in einen Flur und da saßen wir dann an einem Tisch und es gab ein Dachfenster, deshalb hört man so ein bisschen den Regen prasseln und ich habe mich dann mit Clara unterhalten und das war sehr, sehr interessant. So, jetzt, liebe Clara, sitzen wir hier oben irgendwie unterm Dach und du bist hier zu Hause. Sozusagen.
Neuerdings, ja. Genau, aber wir sind hier schon ein bisschen unterwegs und arbeiten uns ein.
Das wäre jetzt an sich nicht besonders, weil ich glaube, es gibt viele Abgeordnete und auch viele Fraktionen und trotzdem sind wir bei dir, weil du was Besonderes bist. Du bist nämlich sehr jung, 21, richtig?
Genau, und damit jetzt die jüngste Abgeordnete in Berlin.
Okay, das Erste, was ich dann denke, ist, was habe ich mit 21 gemacht? Gesoffen. Ich war unterwegs, aber Abgeordneter in irgendeinem Parlament, nö, das war ich nicht, wollte ich nicht. Warum ist das bei dir so? Ist das ein Fetisch, dass ihr jungen Leute jetzt auf einmal so politisiert seid?
Also wir jungen Leute, würde ich sagen, sind auf jeden Fall politisch. Das wird ja auch oft anders dargestellt. Es gibt ganz viele politische Leute. Ich bin seit 4 Jahren jetzt bei der Grünen Jugend. Da hatte ich gerade mein Abitur gemacht und habe drüber nachgedacht, dass plötzlich sich niemand mehr aufregt, so wie wir es vorher gemacht haben, als wir noch in der Schule waren. Also irgendwie Freundinnen und Freunde von mir und ich. Wir haben immer uns beschwert über Lehrplaninhalte und die Anfangszeit in der Schule und Bewertungen und so weiter. Und als wir aus der Schule raus waren, hat plötzlich niemand mehr drüber geredet. Genau, und als mir das aufgefallen ist, dachte ich, irgendwas muss man doch tun können. Irgendwie müssen wir das doch umsetzen und ändern können, was wir uns immer vorgestellt haben und nicht einfach der nächsten Generation überlassen. Und dann habe ich eigentlich einfach mal gegoogelt und bin auf Jugendparteien gestoßen und habe mich ganz schnell für die Grüne Jugend entschieden, weil mir das Klimathema immer schon wichtig war. Ich war schon immer so der Öko in meinem Jahrgang. Deswegen fiel mir die Wahl dann leicht.
Ich weiß, das ist jetzt ein Klischee, dass ich das frage, aber ich habe mich das neulich schon mal gefragt, warum das klingt so alt, wenn ich das sage, die jungen Leute heute plötzlich so politisch sind, Fridays for Future oder Black Lives Matters oder überhaupt einfach dieses Engagement. Ich kenne das zwar auch von mir, in meiner Generation waren wir auch gegen Atomkraft oder Startbahn West oder gegen Aufrüstung, aber dass wir uns dann so institutionalisiert organisiert haben, das gab es bei uns nicht. Wie kommt es, dass das bei euch anders ist?
Also ich glaube, gerade das Thema Klimawandel bewegt halt ganz viele dazu, wirklich was machen zu wollen, weil da schwingt ja schnell so ein Gefühl von Hilflosigkeit mit. Irgendwie da passieren Riesensachen auf dieser Welt. Unsere Welt ist in Gefahr und ich kann irgendwie schwer was tun. Ich glaube, da hilft es einfach, in Gruppen unterwegs zu sein, wo man weiß, die anderen sind gleichgesinnt und wir wollen hier gemeinsam irgendwie was verändern.
Ich stelle mir das so vor, dass man, wenn man jung ist oder wenn man jung war, so wie ich mal, einen Großteil seiner Energie, auch seiner politischen Energie aus dem Widerstand bezieht. Also dass man sagt, ich will nicht so werden wie meine Eltern oder wie andere Leute aus anderen Generationen. Und das, was wir uns dann aus dem Widerstand gesucht haben, war das, was wir möglichst anarchistisch fanden. Ein Teil war dann Punk, ein anderer war dann irgendwie irgendwas anderes, jedenfalls nicht das, was die waren, die wir nicht mochten. Und wenn ich dich so höre, obwohl ich das ganz toll finde und auch bewundere und auch viele in deiner Generation, habe ich das Gefühl, ihr seid alle so brav. Ihr seid so fast schon spießig brav. Warum bist du nicht in der CDU? Das wäre doch viel punkiger. Oder CSU oder AfD.
Ich glaube, so viel hat sich dann doch wieder nicht geändert, in dem Sinne, dass wir zum Beispiel bei der Grünen Jugend immer noch die CDU spießig finden und uns damit nicht identifizieren können. Also das ist ja eher eine Frage der Herangehensweise. Manche von uns sind vielleicht auch noch in anderen Szenen aktiv, aber
und gleichzeitig. Und die Inhalte auch, ne? Ich glaube, wenn die Inhalte nicht stimmen, kannst du auch noch so sehr Punk sein wollen.
Richtig.
Bist du was Besonderes in deiner sozialen Umgebung, in deinem Freundeskreis? Bist du für die ein Nerd?
Also ich habe einen nerdigen Freundeskreis, aber in einem anderen Kontext, weil genau, ich studiere ja Maschinenbau und da sind wir alle Nerds. Ich habe aber tatsächlich ziemlich viele unpolitische Freundinnen und Freunde und gleichzeitig aber auch Leute von der Grünen Jugend, mit denen ich jetzt befreundet bin, mit denen wir eher nur über Politik reden.
Was meinst du, was auf dich zukommt? Wie ist das Zeitmanagement? Wie viele Stunden verbringst du jetzt hier?
Ich denke mal, dass ich am Ende 60 Stunden die Woche oder so auf jeden Fall arbeiten werde.
60 Stunden die Woche für das Abgeordnetenhaus?
Also mit den ganzen Vernetzungssachen und Parteizeugs und so weiter, was ich da noch zu tun habe, ist das jetzt so das, was ich erwarte.
Ich bin gerade baff, 60 Stunden die Woche und du studierst aber noch parallel. Hast du ein Privatleben?
Ja, ich spiele Cello und ich habe noch Freundinnen und Freunde, die wie gesagt nicht im politischen Kontext unterwegs sind und die ich versuche zu sehen. Die sind zum Glück sehr verständnisvoll dafür, dass ich nicht so viel Zeit habe, aber
war der Wahlkampf anstrengend?
Total.
Ja. Ich habe nie daran geglaubt, dass es wirklich was bringt, auf der Straße Leute anzusprechen und zu sagen, wählen Sie mich.
Also ich glaube, für die Stimmen direkt bringt es auch gar nicht so viel. Also man kann da keinen Unterschied von 20% oder so am Ende ausmachen. Aber ich fand es total wichtig, die Leute auch ein bisschen kennenzulernen. Ich fand das total schön, wenn dann Menschen zu mir gesagt haben, ach, sieh schon wieder, sie stehen ja jetzt hier jeden Tag. Dann dachte ich, ja, gut, das sieht jemand,
dass ich hier immer rumstehe. Dass du so jung bist?
Ja, das ist immer das Erste, was mich die Leute fragen. Wie alt bist du und wie ist es denn dann? Du hast doch noch gar keinen Abschluss und meinst du nicht, man muss erstmal arbeiten, bevor man Politik machen kann?
Was hast du geantwortet?
Tja, ich sag immer, die beste Politik ist, glaube ich, die, die alle Perspektiven mit einbezieht. Ein Drittel der Berlinerinnen und Berliner sind unter 30 Jahre alt und im Parlament hatten wir letztes Mal nur eine einzige Person. Deswegen hoffe ich, eine Stimme für meine Generation sein zu können. Und deswegen finde ich es richtig, das jetzt zu machen.
Es gab ja vor einigen Jahren noch, oder vor wenigen Jahren, dieses Schlagwort Politikverdrossenheit.
Ja.
Da waren viele junge Leute gar nicht interessiert an Politik oder haben gesagt, ich wähle nicht, kann eh nichts verändern. Woher kommt diese Veränderung?
Also ich habe schon das Gefühl, dass viele Leute immer noch denken, die Jugend sei nicht so politisch.
Ist sie's?
Also ich glaube, ein großer Faktor ist, dass sich so die Informationsmedien total geändert haben. Also ich glaube, sehr viele beziehen ihre politischen Infos und Nachrichten und so weiter auch über Social-Media-Kanäle. Ich glaube, das hat sich doll verändert in letzter Zeit. Also auch Leute, die noch viel jünger sind als ich, irgendwie ab 12 oder so, wenn die ein Smartphone haben, kriegen sie darüber total viel mit. Das war auch bei mir nicht so, als ich noch kleiner war. Ich versuche auch selber irgendwie ganz transparent zu machen auf Social Media, also vor allen Dingen Instagram und so, was ich so mache, weil ich glaube, das könnte interessant sein für Leute zu sehen, wie das dann alles abläuft.
Was machst du denn, wenn du merkst, dass du nicht der Meinung der Partei bist?
Änderungsanträge schreiben.
Okay, eine sehr gute Freundin von mir ist Antje Vollmer, ich weiß nicht, ob du die kennst. Das ist das war die stellvertretende Bundestagspräsidentin, auch eine Ikone eigentlich der Grünen, heute etwas älter schon und nicht mehr aktiv in der Politik. Die hat mir erzählt, wie das damals gelaufen ist beim Serbienkrieg. Da hat nämlich eine bestimmte Fraktion bei den Grünen massiven Druck ausgeübt auf die Pazifisten und hat gesagt, wenn ihr unsere Entscheidung nicht mittragt, dann fahren wir das ganze Ding gegen die Wand. Also Politik ist manchmal auch tatsächlich sehr kompromisslos und hart. Glaubst du, es kommt irgendwann auch ein Punkt, an dem man sagt, ich habe das jetzt lang genug gemacht, ich kann das nicht mehr, das ist mir zu rigide?
Bestimmt. Und ich glaube, es ist auch ein großer Spagat, wenn man Vollzeit Politik macht, trotzdem noch irgendwie sozusagen auf dem Boden und bei den Menschen irgendwie zu sein. Und
bei sich zu bleiben.
Und bei sich natürlich auch, klar, wenn man immer total viel arbeitet, aber halt auch immer in den gleichen Abläufen und Strukturen, dann, also ist ja logisch, dass man da irgendwie festgefahren ist vielleicht irgendwann. Genau, auch deswegen sage ich nicht, ich habe jetzt vor, hier 10 Legislaturperioden im Abgeordnetenhaus für die Grünen zu sein. Ich glaube, das ist sehr wertvoll, wenn immer neue Leute kommen und wenn man auch selbst unterschiedliche Dinge macht.
Du hast eine Wahl gewonnen, du bist ins Abgeordnetenhaus eingezogen. Was verändert sich dann alles im Leben? Kriegst du dann Geld?
Ja, es ist ein Vollzeitjob und wir kriegen dafür auch Geld. Und
wahrscheinlich auch ordentlich, ne? Also für jemanden, der 21 ist, ist es wahrscheinlich mehr, als wenn du jetzt kellnern würdest.
Auf jeden Fall viel mehr. Also davon geht ein bisschen was ab, weil wir haben Parteiabgaben. Also ich spende an die Parteien einen Teil davon, aber genau, es ist trotzdem ein sehr gutes Gehalt.
Was machst du mit dem Geld?
Tatsächlich werde ich ein bisschen was sparen müssen, um danach mein Studium weitermachen zu können.
Mhm. Du redest so total erwachsen, das irritiert mich. Bist du erwachsen?
Ja, hoffe ich doch.
Oder zu einem gewissen Anteil noch Kind?
Ja, das ist jetzt eine sehr philosophische Frage. Ich denke,
sehr viele
Erwachsene sind zu einem gewissen Anteil auch Kind und das ist auch was wertvoll ist und was man sich erhalten sollte. Also klar, bin ich auch.
Ist Erwachsen was Negatives?
Nö. Überhaupt nicht.
Ein Kind sein, was Positives? Gibt doch auch Arschlochkinder.
Ich habe das jetzt eher betrachtet von der Seite, schöne Kindheit haben. Deswegen wollte ich sagen, ich hoffe, Kind sein ist für alle was Positives. Für mich war es das auf jeden Fall. Ja klar, ich bin jetzt oft in Rollen, wo man erwachsen sein muss.
Es war sehr schön, mit dir zu sprechen und ich wünsche dir viel Glück.
Vielen Dank.
Und ich bin gespannt. In 10 Jahren sehen wir uns wieder.
Sehr gut. 2030 wieder hier, ja.
Genau. Und wenn du dann deine Diplomarbeit geschrieben hast, überprüfen wir auch, ob alles von dir war.
Sehr gut. Vielleicht geht es ja um Elektromobilität.
Okay, mach's gut. Da war sie dann doch wieder ein bisschen hin und her gerissen zwischen Jugend und Alter, wie man so merkte. Ja, da ist eigentlich ein sehr junger Mensch in einer sehr erwachsenen Position. Hast du, Franziska, weißt du, was man verdient, wenn man im Abgeordnetenhaus sitzt? Was schätzt du? Viel? Wenig?
Oh Gott, ist es in allen Bundesländern gleich?
Nein, das ist unterschiedlich und es verändert sich auch.
Dann vermute ich mal, dass es in Berlin sehr hoch ist.
Weil Berlin so eine reiche Stadt ist. Das sagt die Bayerin.
Ja.
Aus dem Geberland.
Keine Ahnung, 3000 also, oder so?
Ja, nicht schlecht. Also es war früher so, dass man das als nebenberufliche Tätigkeit verstanden hat. Deswegen war es auch so eine Art Feierabendparlament. Aber das ist es natürlich nicht mehr. Du hast ja gehört, 60 Stunden arbeitet sie in der Woche. 60 Stunden. Also es ist wirklich ein Fulltime-Job, den sie macht. Und zum 01.01.2020 wurde die Entschädigung deswegen auch angehoben und jetzt schneide ich an von 3.500 Euro auf 6.250 Euro.
Wow.
Tja, so viel kriegen wir hier nicht, ne?
Nee, aber hast du 60 Stunden gearbeitet?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich würde auf jeden Fall 60 Stunden dafür arbeiten. Ja, das war das Gespräch mit Clara und ich muss sagen, ich habe vieles davon mitgenommen. Und war dann ja nach wie vor überrascht. Also das ist das einzige Wort, was mir immer wieder einfällt. Überrascht, dass so ein junger Mensch sich so viel Mühe gibt und sich so auseinandersetzt mit Politik und dann auch so weit kommt. Denn das muss man ja erstmal schaffen, gewählt zu werden, ins Abgeordnetenhaus einzuziehen und dann auch noch Politik zu machen. Da hat sie ja trotz aller, nennen wir es jetzt mal kleinen Wissenslücken, ja einen ziemlich klaren Plan.
Ja, ich hatte fast ein bisschen den Eindruck, als ob du so einen skeptischen Blick auf sie hättest. Also als ob dir das nicht so geheuer ist, wenn jemand so ein Engagement zeigt in dem Alter.
Ja, vielleicht ist das sogar richtig, was du sagst. Weil ich weiß, wie inkonsistent meine eigenen Haltungen waren. Das klingt jetzt ganz doof. Mit dem Alter ändert sich die Einstellung. Und ich bin ja jetzt 53 und ich bin ein richtig konservativer alter Sack geworden. Ich hätte mich, glaube ich, mit 21 gehasst.
Meinst du?
Also im Zelt schlafen zum Beispiel, das machen nur noch junge Leute. Ich möchte dann schön ein feines Bettchen haben, abends essen gehen, Glas Wein trinken. Da lacht man drüber mit 21, oder?
Also wenn ich ehrlich bin, als ich 21 war, da war ich auch schon nicht gern im Zelt. Also, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch so eine Typsache ein bisschen.
Ja, oder ihr Frauen seid uns Männern einfach immer ein bisschen voraus. Das kann natürlich auch sein.
Das könnte auch sein, ja.
Jetzt hast du auch jemanden getroffen, der ähnlich jung ist und ich bin schon wirklich sehr gespannt, ob der auch so, jetzt sage ich es mal in meiner Opa-Sprache, altklug klingt, wie Clara manchmal klang, aber ich sage das gar nicht negativ, sondern klug steckt ja auch drin. Du hast Christian von Waldenfels getroffen, richtig?
Ganz genau. Und ich weiß jetzt nicht genau, welchen Nebenjob du so hattest mit 21, was hast du da gemacht?
Oh, ich habe viele Jobs gemacht. Ich habe Erdbeeren gepflückt, Wäschekörbe getragen, Jeanshosen geordnet. Also ich glaube, das war alles, was Geld brachte, war mir recht.
Ja, bei mir war das ähnlich. Also ich habe in der Eisdiele gearbeitet oder an der Supermarktkasse. Aber also Christian von Waldenfels, der ist tatsächlich als Nebenjob Bürgermeister.
Oh.
Auch generell, wenn man sich den so vorstellt, da steht so ein sehr junger Mensch vor dir, aber der hat auch so schlaue und geschliffene Sätze von sich gegeben und auch die Stimme klingt älter. Also ich muss mich dann im Gespräch immer wieder daran erinnern, dass der wirklich erst 21 ist. Und er ist Bürgermeister von einer kleinen Stadt, von Lichtenberg. Lichtenberg hat knapp über 1000 Einwohner, hat aber schon Stadtrecht seit 1337.
Wow.
Und das ist ein, also wirklich ein zauberhaftes kleines Städtchen mit Burg in Oberfranken. Es gibt viele bunte Häuschen und ein schönes, altehrwürdiges und rotes Rathaus. Und ich nehme dich jetzt einfach mal mit in den äußersten Nordosten Bayerns. Wir laufen jetzt gerade über Steinstufen in einem ganz alten Gemäuer. Und zwar im Rathaus von Lichtenberg. Das scheint aber trotzdem sehr frisch renoviert zu sein.
Das freut mich. Hier geht's links in mein Büro.
Und jetzt laufe ich ins Büro von Christian von Waldenfels, der hier der Bürgermeister ist in diesem Rathaus.
Und der sich sehr freut, dass du da bist, Franziska.
Kennst du alle 1053 Lichtenberger?
Ich glaube, dass ich fast alle kenne. Und wenn nicht, dann lerne ich die meisten sehr schnell kennen, spätestens dann, wenn sie sich hier unten im Rathaus anmelden.
Also hier haben wir auch alte Bilder hängen und das ist das Stadtwappen, oder?
Das ist das Stadtwappen. Lichtenberg ist eine sehr, sehr alte Stadt.
Also man sieht hier eine rote Burg und es ist schon wieder der nächste Anruf. Ist ja, was los?
Warte mal, das muss ich kurz umstellen. Vielen herzlichen Dank. Kann ich Sie zurückrufen? Wunderbar. Ich danke schön. Bis dann. Tschüss.
Entschuldige. Christian, jetzt bist du mit Waldenfels ans Telefon. Warum unterschlägst du den Adelstitel?
Weil ich da nicht so Wert drauf lege.
Wie ist denn das überhaupt in so einer Stadt wie Lichtenberg, wenn man einen Adelstitel hat? Du bist ja hier aufgewachsen. Hat man den Eindruck, dass Leute dann vielleicht am Anfang, wie du noch ein Kind warst, vielleicht doch Vorbehalte haben dem Adel gegenüber? Oder war das immer ganz normal? Du warst immer einer von denen?
Also ich denke, ich war immer einer von den anderen. Wir sind zusammen in den Wald gegangen, haben Lager gebaut, Fußball zusammen gespielt und haben hier einfach auch die Freiheit genossen, die man auf dem Land hat. Geboren bin ich in Berlin. Bis ich 5 Jahre alt war, haben wir in Berlin gelebt. Und das war meinen Eltern auch ganz wichtig, hier rauszuziehen nach Oberfranken, weil man hier auch eine Freiheit genießen kann, die man in der Großstadt nicht hat. Und wo man, wenn eine Scheibe im Fußball eingeschossen wird, nicht sofort irgendwie ein Strafverfahren am Hals hat, sondern wo man auch mit den Nachbarn noch gemeinsam was klären kann und auch eine Gemeinschaft da ist. Ich zeige den Sitzungssaal, da geht's hier rechts. Mhm. Da haben jetzt seit längerer Zeit keine Stadtratssitzungen stattgefunden, wegen, du ahnst es, Corona.
Mhm. Und dann haben wir ganz viele Ordner. Ich finde es schön, weil bei mir daheim stapeln sich die auch und ich sehe, dass das hier auch so ist.
Die stehen jetzt hier, weil in gewissen Abständen ja alle Geschäfte der Stadt geprüft werden von der überörtlichen Rechnungsprüfung. Und das findet jetzt zurzeit statt und deswegen stehen die Ordner hier.
Du bist ja, glaube ich, mit 19 Bürgermeister geworden von Lichtenberg als der jüngste Bürgermeister zu dem Zeitpunkt.
Ja.
Das ist doch eigentlich krass, wenn man sich mit solchen Themen beschäftigen muss. War das was, wo du gewusst hast, du wächst da gleich rein oder hast du da gedacht, oh la la?
Also natürlich habe ich auch gedacht, oh la la, das ist ganz klar. Das will ich auch nicht verleugnen. Und das war natürlich auch im Wahlkampf, als ich angetreten bin als 19-Jähriger, die entscheidende Frage, die sich die Lichtenbergerinnen und Lichtenberger gestellt haben. Können wir auch das Vertrauen in die Hände von jemandem geben, der nicht schon im Stadtrat war, der nicht diese Erfahrung hat, der auch keine Berufserfahrung hat? Und deswegen war mein Hauptaufgabenmerk eben, die Bürgerinnen und Bürger kennenzulernen, ihnen zu zeigen auch, dass ich willens bin, und das ist ja das Entscheidende, mich auch in Themen einzuarbeiten, die den meisten jetzt nicht so interessant vorkommen und hochkompliziert vorkommen, weil ich auch die Freude habe tatsächlich, weil es alles Dinge sind, die mich interessieren. Allgemein muss man sagen, jede Bürgermeisterin, jeder Bürgermeister, der gewählt wird, ob mit 19 oder mit 60. Und auch wenn du Bürgermeister schon lange bist, du erlebst jeden Tag einen neuen Sachverhalt und muss damit neu umgehen. Ich muss mir jetzt anschauen, wie sind die genauen Bestimmungen zum Beispiel bei den Kläranlagen und wie können wir das zum Beispiel mit einer ordentlichen Betriebsführung hinbekommen.
Und woher denkst du, kommt das Verantwortungsbewusstsein? Also die wenigsten haben ja in dem Alter einfach schon Lust drauf, dass sie sich mit so vielen schwierigen und komplexen Dingen beschäftigen. Also ich war mit 19 vor allem in der Disco und irgendwie im Ausland und Interrail und eigentlich mehr so auf Spaß aus. Und das, was du erzählst, hört sich zwar spannend an, aber auch sehr anstrengend.
Es macht aber auch richtig viel Spaß, das kann ich dir sagen. Also in der Schule war ich Klassensprecher und Schülersprecher. Ich war dann aus der Schule draußen und mir war klar, das, was ich machen möchte, was mich wirklich erfüllt, was mir richtig Spaß macht, ist gemeinsam mit anderen Leuten unsere Heimat zu entwickeln, voranzubringen.
Kann man da sensibel sein, wenn man so einen Wahlkampf macht und erstmal irgendwie sich beweisen muss und vielleicht einmal einen dummen Spruch hört?
Also man muss unwahrscheinlich sensibel sein, wenn man einen Wahlkampf führt und wenn man überhaupt Menschen vertritt. Muss man sensibel sein, um mitzukriegen, was denen am Herzen liegt. Und man muss natürlich aber gleichzeitig schon ein dickes Fell haben und die innere Sicherheit, dass das, was man macht, auch das Richtige ist. Natürlich, als ich von Haus zu Haus gezogen bin, ich war bei jedem an der Haustür, ist mir auch die Tür vor der Nase zugeschlagen worden. Es wurde mir, als ich Briefe verteilt habe, gesagt, das Altpapier kannst behalten und solche Sprüche. Da muss man einfach sagen, das passiert, das gehört dazu. Und im Gegenteil, daraus vielleicht sogar den Ansporn ziehen. Auch wenn du jetzt mir diese Abweisung entgegenbringst, dann rede ich trotzdem mit dir, weil mir trotzdem wichtig ist, was du zu sagen hast.
Und als du dann Bürgermeister warst, wann war dir zum ersten Mal bewusst, wie groß die Verantwortung ist?
Also ich meine, am meisten trifft einen das natürlich in dem Moment, als man das Wahlergebnis hört. Die besondere Situation war, dass einige Wochen vor der Wahl mein Vorgänger und auch Freund von mir verstorben ist und ich dadurch 2 Tage bereits nach der Wahl ins Amt eintreten musste. Normalerweise ist so ein Übergang von 6 Wochen in der Regel, bis dann tatsächlich der Bürgermeister den Staffelstab übergibt.
Wenn man sich mit dir unterhält, hat man überhaupt nicht den Eindruck, dass du erst 21 bist. Also so eloquent und geschliffen sprichst du. Wie ist es? Bist du eine alte Seele?
Eine alte Seele, also...
Also warst du vielleicht immer schon ein bisschen erwachsener als andere?
Nein, das würde ich nicht sagen. Also das würde ich definitiv nicht sagen. Also ich habe auch schon mal in der Schule Mist gebaut. Also das gehört auch dazu. Nee, das ist einfach einerseits eine Frage der Übung, andererseits eine Frage der Leidenschaft.
Und kann man bei dir eigentlich auch heiraten?
Ja, ich hatte erst vorletztes Wochenende meine letzte Eheschließung. Also hier kann man heiraten, im Sitzungssaal natürlich, im Rathaus und oben auf der Burg, im Burgkeller.
Ja, dann schauen wir uns das mal an.
Dann schauen wir uns mal hin.
So, jetzt stehen wir gerade in Lichtenberg vorm Roten Rathaus.
Am Marktplatz.
Und wir haben hier, das muss man vielleicht kurz erklären, eben ganz viele kleine, nette, bunte Häuser. Bist jetzt du an alle diese Türen gegangen und hast geklopft?
Ich bin an alle diese Türen gegangen, habe geklopft, habe geklingelt und Servus und habe Briefe eingeschmissen oder eben mit den Leuten gesprochen. Ich habe auch häufig gefragt, wo drückt der Schuh?
Wo hat denn der Schuh gedrückt?
Vielen war wichtig, eine Nahversorgung zu haben, also dass man wieder Lebensmittel im Ort kaufen kann. Dann Transparenz, dass sie wissen, was in ihrer Stadt passiert. Und deswegen schreibe ich auch alle 2 Wochen einen Bürgermeisterbrief.
Jetzt stehen wir hier, sehe ich gerade, am Waldenfelsplatz. Das ist ja lustig.
Das hat mit meinen Vorfahren zu tun, genau. Und wir stehen jetzt hier dann schon im historisch inneren Bereich der Anlage, dort, wo dann die Trauungen stattfinden, dort unter dem Hügel. Das ist der ehemalige Palais gewesen, wo die Familie eben gewohnt hat.
Das ist ja wirklich toll. Man sieht hier lauter uralte Burgmauern.
Hier siehst du eine der Geschichtstafeln, die die Geschichte Lichtenbergs erzählen. Da geht es jetzt um die Grenze, also die innerdeutsche Grenze, die hier gezogen wurde. Wir sehen hier runter, dort hinter dem Hügel ins Muschwitztal, wo der Todesstreifen verlief. Und das ist für uns natürlich in der Region damals verheerend gewesen. Wir hatten viele, viele wirtschaftliche Verflechtungen rüber nach Thüringen. Viele auch, die zum Arbeiten selbstverständlich über die Grenze gegangen sind und im wirtschaftlichen Austausch Waren über die Grenze gegangen sind. Und das ist alles hier abgebrochen und hat uns dann plötzlich aus der Mitte Deutschlands irgendwie in die Ecke gedrängt. Und neben all dem anderen Leid, was damit verbunden war, sind ja auch viele familiäre Beziehungen dadurch auseinandergegangen und zerschnitten worden. Und das ist für uns natürlich jetzt immer wieder eine Freude, hier zu stehen, runter zu gucken. Und aber auch Bewusstsein und Mahnung, dass es so eine Grenze nie wieder geben darf.
Könntest du dir nicht vorstellen, dass du irgendwann doch nochmal einen Schritt raus machst aus Franken und hinein in die Bundespolitik?
Ich meine, das ist ja ganz was anderes nochmal. Also das weiß ich nicht, kann ich auch jetzt nicht sagen. Was mir am Herzen liegt, ist in Lichtenberg jetzt eine gute Arbeit zu machen. Das ist das Tolle auch, muss man sagen, an der Kommunalpolitik. Man kann einfach in der Entscheidung, dass man sagt, ich investiere jetzt meine Zeit und kümmere mich um das Anliegen von dieser Person aus der Gartenstraße, aus der Torstraße, aus der Brauerstraße, kann man deren Leben schon ein Stück weit besser machen und direkt auch dann Ernte der eigenen Arbeit zu sehen, die Früchte der eigenen Arbeit zu sehen. Das bereitet echt Freude.
Vielen Dank.
Ich sage dir herzlichen Dank.
Ja, das war Christian von Waldenfels. Und also man hat ja ein bisschen den Eindruck, dass das so ein sehr verschlafener Ort ist. Aber was jetzt tatsächlich nicht rübergekommen ist in diesem Gespräch, ist, dass es sich bei Lichtenberg schon um einen Ort handelt, bei dem man als Bürgermeister sich auch an große Projekte wagen muss oder zumindest einiges im Kreuz haben muss. Einerseits ist dort das Haus Marteau. Das ist bekannt für die Förderung junger musikalischer Talente. Da gibt's Meisterkurse, da kommen Musiker von Rang und Namen aus der ganzen Welt. Und er wagt sich auch an richtig große Projekte, und zwar unter anderem die Frankenwaldbrücke, die soll sich dann übers Höllental, das direkt daneben liegt, erstrecken, und das soll die längste Hängebrücke der Welt werden mit über 1 Kilometer Länge. Und ich glaube, wenn ich jetzt denk mit 21 und dann auch noch mit dieser Geschichte, dass man da auch eine Verpflichtung hat mit diesem Erbe, mit der deutsch-deutschen Grenze, ich glaube, mir hätte es tatsächlich Angst gemacht in dem Alter, und ich finde es so toll, dass der da so souverän steht, und ich nehme dem das auch total ab. Wie geht's dir da, ja, Serda?
Als er dann so erzählt hat von der Mauer, habe ich so gerechnet, dachte ich so, das war mindestens 10 Jahre, bevor er auf der Welt war. Und er hat davon so gesprochen, als hätte er es erlebt. Also so, dass du dachtest, hä, du bist 21, du kennst das aus dem Fernsehen, aber hast du das wirklich erlebt oder wie kannst du das so beschreiben? Und das hat bei mir ein zwiespältiges Gefühl ausgelöst, gar nicht negativ, sondern einfach nur fragend. Die Frage, die bei mir übrig geblieben ist, ist, entsteht das aus ihm selbst oder plappert er das nach?
Also ich habe ihn es sehr authentisch erlebt tatsächlich.
Ja, er scheint ein alter Mensch gefangen im Körper eines jungen Menschen zu sein, oder?
Ja, doch, so habe ich ihn erlebt, wirklich. Also ich glaube wirklich, dass es auch vielleicht seinen Freunden so geht, dass die dann eher mal zu ihm gehen und ihn um Rat fragen, weil der einfach so was Weises an sich hat.
Ich habe mal eine private Frage. Wenn du ein Kind hättest, das 21 ist und es wäre Bürgermeister eines 1000-Seelen-Dorfes, wärst du dann stolz oder würdest du sagen, ey bitte, lass das, geh lieber zum Klavierunterricht oder mach was anderes. Aber was würdest du darüber denken? Kannst du dir das vorstellen?
Ja, also wahrscheinlich würde ich auch eher abraten und sagen, um Gottes Willen, tu dir das nicht an. Aber wenn jeder so denkt, dann geht auch nichts voran. Also von dem her, wahrscheinlich wäre ich dann doch stolz, so als, ja, Mama. Ich kann mir das schon vorstellen.
Ja, das habe ich dann auch gedacht, als ich mit Clara gesprochen habe. Man muss doch eigentlich total froh sein, dass junge Menschen sich so engagieren. Und es war ja bei uns auch nicht anders. Also wir hatten auch Schulkameraden, die in der JU waren oder eben bei den Jusos. Ich war auch Schülersprecher, war im Bezirksparlament. Also so ganz anders war es nicht. Aber in der Generation iPhone geht alles ein bisschen schneller und auch ein bisschen engagierter.
Absolut.
So, Franziska, ich habe mal wieder eine Frage.
Ja, ich bin gespannt.
Und diesmal ist es eine Schätzfrage. Wie viel Prozent der Bürgermeisterinnen in Deutschland sind über 60 Jahre alt? Was glaubst du? Und BürgermeisterInnen, das war das GenderInnen, also es geht nicht nur um Frauen, sondern auch um Männer, muss man heute der Gerechtigkeit halber sagen.
Mhm. Ich würde jetzt mal sagen 60%.
Ja, liegst weit daneben. Komm, eine Chance gebe ich dir noch.
Echt? Okay, dann sage ich jetzt mal 47%.
Nee, es ist genau 30%.
Ach.
Also nicht so viel, wie man denkt, ne?
Weil das sieht man doch, dass sich viele, auch junge Menschen, so engagieren.
Ja, das ist das, was ich eben auch gemeint habe. Lieber junge Menschen, die sich engagieren, als junge Menschen, die nichts machen oder einfach nur meckern und den Alten die Verantwortung in die Schuhe schieben.
Ich habe auch noch eine Frage für dich, Serdar.
Ach, das habe ich mir fast gedacht.
Und zwar, stell dir vor, das wird jetzt ein bisschen hart für dich, in dem Dorf in Niederbayern, in dem du schon lange lebst, will der langjährige Bürgermeister, der längst im Rentenalter ist, nicht mehr antreten. Weit und breit findet sich kein Nachfolger oder keine Nachfolgerin. Was müsste passieren, damit du kandidierst?
Nicht viel. Also das wäre für mich schon Anlass genug, weil ich ein sehr machtgeiler Mensch bin,
ja,
und das Gehalt mich locken würde. Nein, ich also das ist jetzt eine ironische Antwort, nur zum Teil. Ich finde das sehr, sehr verlockend, auch ein Amt zu übernehmen. Gerade in so einem Dorf wirkt das für mich auch sehr gemütlich, dass der da jeden kennt und überall klopft. Aber ich würde natürlich auch drüber nachdenken, ob das meine Berufung ist. Ich bin kein Politiker, ich bin mit Leib und Seele Künstler und das wäre mir, glaube ich, zu sehr gebunden an Verantwortung, die ich für andere übernehmen müsste.
Ja, das sehe ich genauso. Und ich glaube, es geht einfach nur darum, ob man wirklich das Herzblut mitbringt für die Sache. Also mir hat total gut gefallen, was der Christian auch gesagt hat. Es erfüllt ihn, seine Heimat zu gestalten. Und was Besseres kann uns ja eigentlich nicht passieren.
Das finde ich auch. Damit können wir uns eigentlich schon verabschieden mit einem kleinen Blick auf die nächste Folge. Wen hast du in der nächsten Folge getroffen?
Ich habe in der nächsten Folge Lisa McQueen getroffen. Die ist eine Parteikollegin von dir.
Ich war nie in der Partei. Du spielst an auf meine Kanzlerkandidatur. Ich war parteiloser Kanzlerkandidat. Aber du meinst die Partei, die Partei.
Ja, ich meine die Partei, genau. Ja, Lisa McQueen ist Stadträtin in Augsburg.
Ich habe jemanden, der gar nicht so weit weg ist, jedenfalls politisch, nämlich René Wilke getroffen. Der ist bei der Linkspartei und ist Oberbürgermeister sogar von Frankfurt an der Oder. Also Oder-Oberbürgermeister. Das hören wir uns aber beim nächsten Mal an. Erstmal vielen Dank, liebe Franziska, und bis zum nächsten Mal.
Mach's gut.
Local Heroes, der Podcast mit Franziska Wanninger und Serdar Somuncu, ist eine gemeinsame Podcast-Serie von Radio 1, vom Rundfunk Berlin-Brandenburg und Bayern 2 vom Bayerischen Rundfunk. Die Hosts sind Franziska Wanninger und Serdar Somuncu. Die Autorinnen Amelie Ernst, Veronika Macher, Katja Weber und Julia Zöller. Projektleitung Sophie Detzelhofer. Redaktionelle Verantwortung Rolf Kunz und Philipp Grammes. Produktion und Sounddesign Max Stern. Ton und Technik Anton Wunder und Uli Sauer. Atrium Studios München. Gesamtkoordination Robert Skupin. Sehen Sie auch die TV-Dokumentation Zeit für Local Heroes in der ARD Mediathek.